Herzlich willkommen und schön, dass du hier einschaltest beim Lebe deine sanfte Stärke Podcast. Ich bin Lisa und ich begleite sensible, empathische Menschen auf ihrem Weg durchs Leben, damit du wirklich dein Leben leben kannst, ohne dich zu verbiegen. Denn du bist richtig so, wie du bist, mit deiner sensiblen Wahrnehmung. Und unsere Welt braucht dich. Hallo und schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Lebe deine sanfte Stärke. Ich bin Lisa Simon und ich bin Coach für hochsensible, feinfühlige Menschen und ich begleite dich sowohl in privaten als auch in beruflichen Situationen, unterstütze dich dabei, Grenzen zu setzen oder mit Stress umzugehen oder dich auch einfach selbstbewusster zu fühlen. Und in der heutigen Folge freue ich mich sehr, dass ich wieder einen tollen Gast hier habe, nämlich Inga Ries-Schuller. Und sie ist eine wunderbare Autorin, die das Kinderbuch Madita und die Welt der feinen Gefühle geschrieben hat. Über ein Mädchen, das mithilfe eines Schmetterlings erkennt, dass sie hochsensibel ist. Und wir beide sprechen eben heute darüber, wie sich Hochsensibilität bei Kindern zeigt, was da auch für Kinder hilfreich ist und gleichzeitig auch, was das für die Eltern bedeutet, beziehungsweise für dich als Mutter oder Vater. Denn ganz, ganz häufig ist es eben so, dass Hochsensibilität auch vererbt wird. Das heißt, es kann gut sein, dass du als Mutter oder Vater eben auch hochsensibel bist. Und je mehr du über Hochsensibilität weißt und auch mit deiner eigenen Hochsensibilität gut umgehen kannst, umso hilfreicher ist es auch für deine hochsensiblen Kinder oder dein hochsensibles Kind. Und von daher freue ich mich jetzt riesig, mit Inga genau darüber zu sprechen. Liebe Inga, so schön, dass du da bist heute.
Hallo, liebe Lisa, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute über das Buch sprechen zu dürfen.
Sehr schön. Inga, magst du dich nochmal vorstellen? Wer bist du und was führt dich persönlich zum Thema hochsensible Kinder?
Ja, sehr gerne. Also ich bin 38 Jahre alt, ich bin verheiratet und ich habe 2 Kinder. Meine Tochter ist 4 und mein Sohn ist 6 Monate alt. Und wie du schon sagtest, ich bin hochsensibel. Und wie ich zum Thema gekommen bin, ich habe mich als Kind und auch als Erwachsene immer anders gefühlt. Also wie so ein bisschen wie von einem anderen Stern. Und habe mich auch als Kind immer gefragt, was ich denn falsch mache, dass ich nicht so sein kann wie die anderen Kinder. Und wie das bei vielen Hochsensiblen so ist, wurden meine Bedürfnisse halt nicht so häufig gesehen oder nicht so erfüllt. Und ja, heute in der Rückschau weiß ich natürlich, dass es daran liegt, dass das Thema damals einfach noch nicht so den Weg in die Gesellschaft quasi gefunden hatte. Und im Sommer vor 2 Jahren habe ich durch Zufall bei Instagram, was heißt Zufall? Ich glaube nicht so wirklich an Zufälle, bei Instagram eine Anzeige gesehen. Da ging es um einen Hochsensibilitätskongress. Und es hat mich da total hingezogen. Und ich habe mich da einfach angemeldet, ohne was über das Thema zu wissen. Und habe mich dann abends auf dem Sofa mal das Thema gegoogelt und habe einen Bericht gefunden von einer Frau, die so ihren Alltag beschrieben hat. Und ja, mit jeder Zeile, die ich gelesen habe, sind mir mehr Tränen quasi das Gesicht runtergelaufen, weil ich das Gefühl hatte, sie schreibt von mir. Bis jetzt hatte ich mich immer alleine damit gefühlt quasi und habe gedacht, ich bin die Einzige, die so fühlt. Und da bin ich dann erstmal auf dieses Thema aufmerksam geworden. Zum einen war ich sehr erleichtert, dass ich wusste, okay, es gibt ein Wort dafür, ich bin damit nicht alleine, ich fühle nicht alleine so, ich bin nicht falsch, so quasi. Und gleichzeitig war ich auch irgendwie wütend, weil ich meine, ich war bis dato 36 Jahre mit diesem anderen Gefühl durchs Leben gegangen. Und weil auch bei meiner Tochter schon immer mal so ein paar Situationen aufgetaucht sind, wo im Kindergarten beziehungsweise in der Krippe damals das so ein bisschen hervorgehoben wurde, habe ich mich dann natürlich im nächsten Moment gleich gefragt, ob meine Tochter vielleicht auch hochsensibel ist. Und habe dann weil ich auch für andere Themen immer mal nach Büchern geguckt habe, einfach um das mit ihr unterstützend zu besprechen, habe ich einfach danach gesucht. Und ich habe sage und schreibe ein Buch gefunden für Kinder, also für kleine Kinder, für Zweijährige natürlich nicht, aber halt so für Kinder im Kindergarten. Und habe nur eins gefunden. Und das hat mich irgendwie schockiert, weil ich dachte, so ein wichtiges Thema und auch so aufgrund meiner Geschichte. Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich ein Coaching gemacht zum Thema Berufung. Und über dieses Coaching, ja, habe ich dann einfach gemerkt, okay, das ist ein Thema, was so mein Herzensthema irgendwie ist, was mich sehr beschäftigt. Und habe dann ziemlich zügig einfach gesagt, ich schreibe selber ein Kinderbuch, ohne zu wissen, wie man ein Buch schreibt, wie man es verlegt. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, ich würde es vielleicht über einen Verlag verlegen. Das hat sich dann aber im Laufe der Zeit geändert. Genau, ich habe mich dann entschieden, es selbst zu verlegen, habe dann viel zum Thema gelesen, recherchiert. Genau, und so war quasi der Beginn von Madita und die Welt der feinen Gefühle.
Ach, so schön. Ich kann das so gut nachvollziehen und ich glaube, ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern können das nachvollziehen. Also so dieses Gefühl des Anderssein, dass man irgendwie nicht so richtig reinpasst und dass man sich auch fragt, ja, wie muss ich denn sein? Oft kriegen wir ja halt auch zu hören, so, ja, nimm dir das nicht so zu Herzen und du brauchst irgendwie ein dickeres Fell und bis hin zu, jetzt stell dich nicht so an im ungünstigsten Falle. Und genau dieses Gefühl, ja, anders zu sein, nicht reinzupassen, und wie soll ich dann eigentlich sein, kennen ganz, ganz viele. Und es vereint uns vielleicht auch so ein bisschen und dann begibt man sich so auf die Suche. Wie soll ich denn eigentlich sein? Oder wie kann ich jetzt sein mit Hochsensibilität, wenn wir dann herausgefunden haben, okay, es ist einfach, ich sage auch immer nur, es ist einfach nur Hochsensibilität.
Ja.
Und dann können wir wirklich uns wie so neu finden. Und ich kann es auch total nachvollziehen, dass es einerseits ist es so eine Erleichterung und andererseits, dass man auch ein bisschen wütend ist. Ne? Warum konnten wir es nicht schon vorher irgendwie wissen? Aber gut, das kannte man damals halt einfach nicht. Und deswegen finde ich es auch so wertvoll, dass du eben für Kinder auch ein Buch schreibst, sodass Kinder sich dann auch besser verstehen können. Denn es geht ja auch bei Hochsensibilität einfach ganz viel darum, sich selbst gut zu verstehen und gut für sich sorgen zu können. Und ich finde, genau, das hast du ganz wunderbar gelöst in deinem Buch. Also da sprechen wir ja auch gleich noch drüber. Wie würdest du denn Hochsensibilität in wenigen Worten für Eltern erklären, die jetzt gerade das Thema neu kennenlernen?
Ja, da bin ich tatsächlich auch über ein Beispiel gestolpert, was ich sehr gut fand, so für mich erstmal auch bildlich, um es zu verstehen. Jemand, der normal sensibel ist, wenn der zum Beispiel der hat ein Fischernetz quasi mit ganz engen Maschen, sodass weniger Reize quasi durchkommen und an ihn herankommen. Und bei Hochsensiblen ist es halt so, dass diese Maschen sehr, sehr viel größer sind und dadurch auch viel, viel mehr Reize ankommen. Das seien Geräusche, Gerüche. Wir bemerken als Hochsensibel einfach viele Dinge, die andere nicht bemerken. Auch Emotionen. Also ich merke das auch immer wieder, wenn ich mit meinem Mann irgendwo bin und wir dann hinterher uns irgendwie darüber austauschen und ja, ich einfach viel, viel mehr wahrgenommen habe, als er wahrgenommen hat. Genau, also ich würde es immer mit so einem Fischernetz mit kleinen und großen Maschen, wo viele beziehungsweise weniger Reize ankommen. Das fand ich ein schönes Bild, um es sich so ein bisschen vorzustellen.
Ja, das ist super. Hat man gleich so ein Bild und genau, kann es besser nachvollziehen. Also ich sage da auch öfter so, ne, man hat halt wie so weniger Filter im Gehirn oder so ein bisschen Tag der offenen Tür sozusagen, dass einfach mehr reinkommt und das Schwierige ist dann ja eben, dass, oder sagen wir, das Herausfordernde ist, dass unser Nervensystem eben deswegen nicht größer oder stärker oder so ist, sondern eben genauso ist wie bei Normalsensiblen und deswegen der Arbeitsspeicher einfach sozusagen schneller voll ist. Genau. Ja, von daher, ich hoffe, das kann so ein bisschen für diejenigen, die jetzt neu mit dem Thema Hochsensibilität sich beschäftigen, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Aber ich glaube, wir werden das auch gleich nochmal durch deine Geschichte aus dem Buch ein bisschen erfahren. Genau, weil die nächste Frage ist ja, worum geht es in der Geschichte? Und wir hatten ja auch gesagt, dass du ein bisschen was vorliest vom Anfang des Buches. Willst du erst mal vorlesen und dann reden wir noch weiter darüber?
Ja, genau. Ich würde erst mal die ersten zwei Doppelseiten vorlesen, dass die Hörer so ein bisschen einen Eindruck von der Geschichte bekommen. Genau. Ah, das kratzt, ruft Madita. Das mag ich nicht. Schnell wieder ausziehen. Mama steht im Flur und sagt, du bist ja noch gar nicht angezogen. Bitte beeil dich, wir sind spät dran. Nein, Mama, das T-Shirt kratzt. Ich will es nicht anziehen. Dicke Krokodilstränen kullern Madita über die Wangen. Doch Mama ist schon im Bad verschwunden und hat weder Maditas Worte noch ihre Tränen bemerkt. Was soll sie denn jetzt machen? Kratzt deine Kleidung auch manchmal? Aber was ist das? Madita blinzelt erstaunt. Direkt vor ihr schwebt ein bunter Schmetterling. Huch, wer bist du denn? Möchte Madita wissen. Hallo, ich bin Nilo und du? Ich bin Madita, flüstert Madita erstaunt. Bist du wütend, weil das Schildchen in deinem T-Shirt gekratzt hat? Fragt Nilo. Ja, es grummelt in meinem Bauch, schnieft Madita. Hast du eine Idee, was dir helfen kann? Madita zuckt mit den Schultern. Wie wäre es, wenn wir ein T-Shirt ohne Schildchen aussuchen? Schlägt Nilo vor. Ein kleines Lächeln huscht über Maditas Gesicht. Nachdem Madita ein anderes T-Shirt trägt, sagt sie, das fühlt sich viel besser an.
Oh, und ich glaube, es kann jeder nachvollziehen, der hochsensibel ist. Diese Schildchen.
Ja, das stimmt.
Ja, so ein schöner Einstieg, der das gleich so deutlich macht. Vielleicht magst du noch ein bisschen mehr erzählen über Madita, was sie so erfährt. Und dann ist ja auch noch der Schmetterling dabei, wie du schon vorgestellt hast, als Begleiter. Erzähl doch noch mal ein bisschen was dazu.
Genau. Also, im Laufe der Geschichte, also mir war es besonders wichtig, den Kindern halt Situationen aus ihrem Alltag zu zeigen. Das heißt, ich habe mich bei der Geschichte auch daran orientiert. Das heißt, es sind alltägliche Szenen, die Kinder dort in der Geschichte erleben. Und Madita durchläuft auch so ein bisschen diesen Prozess von ich fühle sehr intensiv, warum ist das denn so? Und mit Hilfe des Schmetterlings, der ihr das dann bildlich erklärt, was denn Hochsensibilität bedeutet, wird das Ganze für sie deutlich. Und gleichzeitig lernt sie auch so ein paar Strategien, wie sie denn mit ihrer Hochsensibilität umgehen kann. Und darum geht es eigentlich so in der Geschichte. Ich überlege gerade. Das wäre eigentlich so das Wichtigste, was mir jetzt dazu so einfallen würde, genau.
Ja, und es ist so spannend, weil das ist tatsächlich genau das, was ich zum Beispiel auch im Coaching mit erwachsenen Hochsensiblen mache, dass wir einfach nochmal schauen, in welchen Situationen merken wir die Hochsensibilität besonders stark, also bis dahin gehend, dass sie eben belastend ist. Und was hilft eigentlich? Was wäre denn besser? Und um da eben Veränderungen mit reinzubringen, ist natürlich super wertvoll, wenn hochsensible Kinder das schon ganz, ganz früh lernen, weil dann müssen wir später im Erwachsenenalter einfach nicht mehr umlernen. Gibt es noch so eine andere Alltagssituation, die du vielleicht vorstellen magst, die du eingebaut hast, um zu zeigen, das ist Hochsensibilität und das braucht es dann?
Nochmal vorweg kurz, um nochmal auf das, was du gesagt hast, einzugehen. Was mir auch noch wichtig ist, also es ist nicht nur, dass im Buch so die herausfordernden Situationen beschrieben sind, sondern auch so die schönen Seiten der Hochsensibilität, will ich mal sagen. Und dann nochmal auf deine Frage. Du hattest jetzt gesagt, noch eine andere Alltagssituation.
Genau.
Meinst du jetzt, wie reguliert wird oder einfach eine Situation, wo eine Herausforderung?
Wo so eine Herausforderung vielleicht ist, wo sich hochsensible Kinder so wiedererkennen können.
Da würde mir jetzt zum Beispiel einfallen, so die Zeit nach dem Kindergarten. weil im Kindergarten ist es ja häufig so, ja, es ist sehr laut, es sind viele Kinder, es sind immer wieder neue Situationen vielleicht, die auftreten. Und ganz häufig ist es ja so, dass Kinder dann nach dem Kindergarten, wenn sie dann im Anführungsstrichen sicheren Hafen der Eltern sind, ja, dass dann so die Emotionen so richtig durchkommen und diese Überreizung ja, so deutlich wird. Und auch das habe ich im Buch mit thematisiert, dass Madita von ihrem Papa abgeholt wird und genau, dann alle Emotionen, die über den Morgen vielleicht nicht unbedingt so ja, gefühlt wurden, will ich mal sagen, dann ein bisschen explosionsartig, aber auf jeden Fall ja, dann rauskommen, will ich mal sagen.
Ja. Genau. Ja, ja. Und das ist ja auch so wertvoll, denn letzten Endes, unser Leben beinhaltet ja immer mal wieder auch stressige Situationen. Und es ist so wichtig, dass wir eben auch lernen, wie gehe ich denn dann damit um, wenn es mal zu viel war? Also wir werden das ja nie im Leben komplett vermeiden können. Und umso schöner, wenn wir schon als Kinder eben das lernen mit diesen Emotionen und den Reizen und dem Nervensystem, das dann eben angespannt ist, auch umzugehen. Ja, du hast ja auch den Schmetterling eben als Begleiter gewählt und als Symbol. Steckt da irgendwas dahinter? Wie kam es dazu?
Ja, tatsächlich. Also am Anfang war die Idee, dass es erst eine Raupe ist, die sich dann zu einem Schmetterling verwandelt. Also das war eigentlich so die erste Idee, weil ja, ja, eine Raupe auch eine Verwandlung durchmacht, so wie Madita das in dem Buch macht. Von der Idee bin ich dann aber abgekommen, weil ich nicht genau wusste, ja, wie soll man das jetzt umsetzen, dass man erst eine Raupe hat, dann einen Schmetterling. Das wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen. Und deswegen habe ich mich dann schlussendlich für den Schmetterling entschieden. Und Nilo ist auch nicht ganz, ja, ist auch bewusst so gewählt, denn Nilo bedeutet im Altgriechischen Schmetterling. Also auch da hatte ich nach einem Wort gesucht, was dazu passt. Ja, genau. Und ein Schmetterling auch aus dem Grund, einmal wegen der Verwandlung von Madita und gleichzeitig ist er so klein, dass er auch im Alltag mit dabei sein kann, ja, ohne dass er besonders auffällt, will ich mal sagen.
Ja, ja.
Dass ich ihn auch in der Geschichte mit verpacken kann.
Mhm. Man ist ja auch irgendwie ganz positiv besetzt, so ein Schmetterling, gerade auch so ein bunter Schmetterling, hat man gerne als Begleiter, finde ich.
Sehr ja, schön. Genau. Ja.
Und du hattest es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, so diese Selbstfürsorge, die eben auch natürlich bei hochsensiblen Kindern dann schon ganz wichtig ist. Welcher Selbstfürsorgeimpuls liegt dir denn besonders am Herzen? Wir wollen ja nicht alles verraten, was in dem Buch steht, aber vielleicht magst du noch mal einen mit uns teilen.
Ja, sehr gerne. So wie du es auch gerade schon gesagt hast, ist vor allem für mich mit dem Buch besonders wichtig, dass Kinder halt schon als Kinder lernen, damit umzugehen und nicht wie ich jetzt erst diesen Prozess hat mit sich anpassen, sich falsch fühlen und dann quasi die Rolle wieder rückwärts zu machen und zu sich selber zu finden. Deswegen ist eigentlich so, was mir mit dem Buch am meisten am Herzen liegt, ist, dass Kinder so in Verbindung mit sich selber oder die Verbindung zu sich selber behalten und auch ihre Intuition und ihr Bauchgefühl ja, sich beibehalten und darin auch bestärkt werden. Also das ist eigentlich so, ja, eine Sache, die ich mit dem Buch halt sehr verfolge, sage ich mal.
Ja, ja.
Genau.
Ja, bin ich komplett bei dir. Sehe ich genau so. Genau, da muss man, wie du sagtest, ne, die Rolle rückwärts nämlich nicht machen. Das ist sehr gut. Was würdest du dann sagen, woran können Eltern oder Fachkräfte erkennen, dass ein Kind oder ihr Kind hochsensibel ist? Wie hast du das vielleicht auch festgestellt?
Ja, zum einen ist es natürlich so, dass jedes hochsensible Kind ein bisschen anders ist, ne? Und dass die Ausprägungen da auch einfach unterschiedlich sind. Das eine Kind riecht sehr schnell etwas. Also ja, bei uns ist das in der Familie sehr spannend, dass ich viele Dinge schon rieche, wo mein Mann noch sagt, ich rieche da doch gar nichts. Also dieses Thema Gerüche. Dann, was wir halt schon hatten mit den Etiketten, wenn halt sowas sehr stört, wenn zum Beispiel die Kinder im Sand spielen und der Sand zwischen den Zehen stört, also eher diese, ja, sagt man dann, glaube ich, haptischen Sachen, dann ist es natürlich so eine sehr stark ausgeprägte Empathie. Also, dass Kinder dann vielleicht auch mitweinen, wenn ein anderes Kind weint oder sehr mitfühlen, wenn sich ein Kind verletzt hat. Also das sind auch so Erfahrungen, die ich gemacht habe. Dann, dass Veränderungen sehr herausfordernd sind, also wenn irgendwelche Übergänge sind. Also das sind, wie gesagt, viele verschiedene Merkmale und jedes Kind, da ist es halt unterschiedlich ausgeprägt. Also ich selber habe das auch in der Recherche dann über das Buch von Elaine Aron, die ist ja die führende Forscherin, die hat ja diesen Fragebogen und da habe ich mich auch ehrlich gesagt dann beim Buch ein bisschen dran orientiert, was sind so typische Merkmale und habe dann versucht, diese Merkmale, nicht alle natürlich, weil das sind dafür zu viele, aber bewusst Merkmale, wo ich denke, dass das sehr viele Kinder so betrifft, mit im Buch eingebaut habe. Genau.
Ja, du hast ja auch schön das Thema also Empathie mit eingebaut, ne? Wie du sagtest, auch die Stärken von der Hochsensibilität mit betrachten und und wie du auch sagtest, das finde ich auch immer wieder wichtig, jedes hochsensible Kind oder jeder hochsensible Mensch ist auch ein bisschen anders. Ich sage auch immer gerne, wir sind ja auch nicht nur hochsensibel, sondern wir bringen auch noch ganz viele andere Eigenschaften oder Stärken mit und von daher darf man da immer so ein bisschen abwägen. Aber so, wenn man dann so einen Test macht zum Beispiel, da kann man schon viel für sich erfahren und auch schon direkt mitnehmen tatsächlich. Was würdest du dann sagen? Deine Tochter ist jetzt 4, ne? Dann ist sie noch in der Kindertagesstätte wahrscheinlich.
Ja, genau.
Was brauchen denn Kinder so in der Kita, vielleicht kannst du auch ein bisschen über Grundschule schon sprechen, bei euch ist jetzt noch ein bisschen hin, aber was brauchen die Kinder am meisten?
Ja, also meiner Erfahrung nach ist es vor allem so dieses Thema Struktur und Rituale, so diese gewisse Vorhersehbarkeit. Das ist so das, was ich so mit am wichtigsten finde. Ich meine, im Kindergarten ist es ja meistens so, dass es einen bestimmten Tagesablauf gibt, weil die Kinder einfach dann schon wissen, was als nächstes kommt und das schont quasi die Energie. Also wenn immer irgendwie was anders und was Neues und immer eine Veränderung ist, dann ist es natürlich vor allem für hochsensible Kinder mehr eine Herausforderung, weil es immer wieder neue und mehr Reize sind, die sie vielleicht noch nicht kennen. Deswegen ist das was ich sehr wichtig finde. Und dann ist es natürlich auch so ein bisschen dieses Thema Verständnis. Ich meine, ja, wir wollen natürlich als Hochsensible auch nicht in Watte gepackt werden und auch keine Sonderbehandlung haben. Ich habe allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass es manchmal nur so Kleinigkeiten sind, die dann schon den Unterschied machen. Also ein Kind im Kindergarten, was eben nicht in dem großen Pulk von Kindern sitzen möchte, sondern vielleicht ein bisschen abseits sitzt und dort spielt oder dort mit anderen Kindern spielt, das ist für mich genauso in Ordnung. Und muss jetzt nicht, ja, dieses Schubladendenken, das ist das, was mir halt häufiger begegnet, wo man dann sagt, das Kind muss aber jetzt X, Y und Z. Und da habe ich halt auch als Mama gemerkt und gelernt, das auch mal zu hinterfragen, ob denn das wirklich so sein muss oder ob es vielleicht auch in Ordnung ist, wenn man es anders macht. Genau. Also das ist so, das, was mir zum Kindergarten einfällt. Bei Grundschule, da ist es natürlich auch so, meine Mutter ist in der Grundschule, die ist Schulleiterin und da kriege ich natürlich auch so ein bisschen was mit. Und da ist es zum Beispiel so, da gibt es auch für Kinder einen Platz, wo sie ein bisschen in Ruhe arbeiten können. Also quasi an dem Tisch rechts, links, vorne ist wie so eine, wie so eine kleine, wie nennt man das? Ja, nicht Absperrung, sondern wie so ein Sichtschutz. Sichtschutz ist, glaube ich, das richtige Wort. Genau. Und dass die Kinder dort auch einfach mal konzentriert arbeiten können, nicht so abgelenkt werden. Dort gibt es zum Beispiel auch Kopfhörer für Kinder, die auch wirklich mal ganz konzentriert arbeiten möchten. Genau, können natürlich alle Kinder nutzen, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie dann, ja, jetzt irgendwie für besonders empfindsame Kinder vorgesehen, sondern einfach grundsätzlich, weil das ja auch für alle Kinder gilt. Genau, aber sowas im Zweifel auch einfach mal anzusprechen, wenn es das eben in Grundschule oder Kindergarten eben nicht gibt, zu sagen, okay, besteht die Möglichkeit, dass mein Kind vielleicht Kopfhörer mitnehmen kann oder vielleicht nicht unbedingt genau in der Mitte sitzen muss in der Klasse, sondern vielleicht eher am Fenster, wo es vielleicht dann doch ein bisschen ruhiger ist. Genau, einfach so kleine, mit kleinen Anpassungen ohne Sonderbehandlung das Leben sich ein bisschen leichter zu machen, würde ich sagen. Genau.
Ja. Es hört sich total toll an, was du erzählst von der Grundschule deiner Mutter, dass es da so ruhige Plätze gibt und dann noch mit Kopfhörern. Ich glaube, das fänden ganz, ganz viele toll. Also
ja.
Ich weiß auch manchmal gar nicht, wie man auf die Idee kommt, dass das jedes Kind toll finden muss, wenn man einfach mit 20 oder 25 anderen Kindern, ob jetzt Kita oder Schule, zusammengepackt wird. Und da ist immer was los, da ist immer Action, da ist immer, also in dem Alter lernt man ja auch so viel und entdeckt so viel Neues. Und gleichzeitig ist man ja noch so in der Entwicklung einfach drin. Das ist doch einfach anstrengend. Und sicherlich ist es auch inspirierend und eine gute und wichtige Erfahrung. Und gleichzeitig, ja, braucht es ein bisschen Raum für Individualität. Und ich finde es auch immer, also ich höre das manchmal so von Klientinnen, dass dann die Kinder so schnell als ja, zu introvertiert oder wie auch immer abgestempelt werden, wo ich aber denke, ja Gott, also ne, ob man jetzt hochsensibel oder auch introvertiert ist oder so, es ist doch okay, dass jeder so seine, ein bisschen seine eigenen Bedürfnisse hat und das eine ist ja nicht schlechter und nicht besser und von daher bin ich da auch ganz bei dir, ne, wenn du sagst, es ist okay, wenn das Kind auch mal alleine in der Ecke sitzt und ein Buch liest und dabei glücklich ist. Also ist doch alles gut. Und genau das braucht es ja auch, solche ruhigen Momente, um alles zu verarbeiten. Wie ist das denn, weil du sagtest schon gerade so in Richtung, ne, ja, es muss jetzt auch keine Sonderbehandlung sein. Ich kann mir vorstellen, dass das als Eltern da auch eine Herausforderung ist, so die Balance zu halten zwischen, ich möchte, dass es meinem Kind gut geht, gleichzeitig darf es auch ein bisschen gefordert werden, ich möchte aber auch nicht, dass es überfordert wird und dann behütet man das vielleicht dann doch irgendwie an der einen oder anderen Stelle zu stark oder fragt sich das auch, ne? Ist das jetzt too much, was ich hier mache? Vielleicht hast du da noch einen Tipp, also wie können Eltern ihre Kinder unterstützen, ohne zu überfordern, aber auch ohne zu überbehüten. Wie kriegst du da die Balance auch hin?
Ja, also ich war ja dann auch quasi neu in dem Prozess, will ich mal sagen. Und ich denke, dass es in erster Linie wichtig ist, weil du vorhin auch schon gesagt hast, es wird ja vererbt. Und es gibt aber ja trotzdem auch hochsensible Kinder, wo die Eltern normalsensibel sind. Und da finde ich es einfach wichtig, sich mit den Merkmalen auch einfach mal auseinanderzusetzen und das Kind ernst zu nehmen und dann einfach mal zu beobachten. Also in welchen Situationen überreizt mein Kind denn? Was sind so Triggermomente oder was ist vielleicht, was sind so Frühwarnzeichen in Anführungsstrichen, würde ich sagen. Und sich das einfach mal aufzuschreiben und mal sich anzugucken und dann vielleicht zu schauen, was kann ich vielleicht anders machen. Ein Beispiel zum Beispiel, dein Kind möchte zum Tanzen gehen. Und ihr geht dorthin, ihr schaut euch das an und ihr kommt aber ziemlich pünktlich. Das heißt, es sind schon viele Kinder da, der Raum ist schon voll, es ist laut und du merkst, dein Kind fühlt sich irgendwie unwohl. Dann wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, beim nächsten Mal einfach als erstes da zu sein. Denn wenn der Raum noch leer ist, das Kind kommt als erstes an, kann es erstmal in Ruhe ankommen. Es wird langsam lauter, es wird langsam voller und das kann schon den Unterschied machen für dein Kind oder für das Kind, dass es leichter ist. Genau, also das sind eigentlich so wie ich das handhabe, dass ich halt neue Situationen, ich meine, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, kann man natürlich auch vieles besprechen, ne? Und kann sagen, okay, was hast du dort für Bedenken? Was können wir vielleicht tun, dass es dir besser geht. Oder zum Beispiel Kinder, die im Kindergarten sind und länger brauchen, um sich vielleicht zu lösen. Da haben wir zum Beispiel das Ritual, wenn halt mal solche Tage sind, gibt es entweder die Möglichkeit, mit Mama Energie aufzuladen. Dann haben wir noch so ein kleines, ich habe so ein kleines Kuscheltier, was wir immer mal aufladen, was dann quasi mit dabei ist. Das sind auch so Möglichkeiten, einfach dem Kind ein bisschen was mit an die Hand zu geben, wo es quasi die Sicherheit der Eltern mit dabei hat, ohne dass die Eltern wirklich mit dabei sind. Genau, also das wäre eigentlich so das, was mir zu dem Thema einfallen würde. Beobachten und dann auch einfach manche Dinge einfach ausprobieren. Und was ich auch gemerkt habe, dieses, man muss es nicht so machen, wie es alle machen. Es ist okay, es anders zu machen. Man sollte es so machen, dass es für alle passt. Klar, was du auch gesagt hast, man muss sich jetzt mit einem hochsensiblen Kind nicht zu Hause einschließen, ne? Und dass man gar nichts mehr macht, und um das Kind bloß nicht zu überfordern, sondern da einfach dann schauen, was ist möglich und wie können wir es umsetzen. Mhm. Oder auch zum Beispiel Spieldates, dass man sagt, okay, man beobachtet das Kind und es gibt Frühwarnanzeichen, wo man dann merkt, oh, okay, bevor jetzt die Stimmung kippt, dann gehen wir jetzt. Und wenn das nach einer Stunde ist, dann ist es nach einer Stunde, dann ist es auch okay. Genau.
Mhm. Also braucht es so eine, einerseits eben diese Beobachtungsgabe und auch so eine Kreativität beziehungsweise auch eine Flexibilität und eine Offenheit dazu auch, es anders zu machen, als andere es halt machen. Und wahrscheinlich ist ja so, ich sag mal so, Frühwarnanzeichen, so das Nervensystem beziehungsweise Reaktionen vom Kind, wenn man halt merkt, okay, die Anspannung steigt. Dass man da dann sieht, okay, jetzt braucht es vielleicht gerade was anderes oder was Ruhigeres, was auch immer. Und letzten Endes ist das ja auch die Arbeit, die man als erwachsener Hochsensibler dann leistet. Weil, ne, wie du schon sagtest, meistens wussten wir es ja nicht und dann müssen wir uns erstmal wieder neu kennenlernen und verstehen, wann ist was zu viel und woran merke ich das eigentlich? Also das erarbeite ich auch mit meinen Klientinnen immer, um zu wissen, was sind die ersten kleinen Anzeichen, dass es zu viel wird und was tue ich dann? Und ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt man als Elternteil selber auch hochsensibel ist, dass es wirklich sehr hilfreich ist, wenn man die eigene Hochsensibilität auch gut kennt und sich da auch selbst gut begleiten kann, weil dann fällt es wahrscheinlich auch leichter, das beim Kind eben zu beobachten. Man kann es natürlich auch parallel sich erarbeiten sozusagen. Aber das stelle ich mir sehr, sehr hilfreich vor. Gab es da bei dir Parallelen zwischen dir und deiner Tochter auch, die du dann gesehen hast?
Ja, definitiv. Also es gibt definitiv Situationen, wo wir ähnlich reagieren, was mir es natürlich auch einfacher macht. Mein Mann ist normal sensibel und da ist es auch manchmal so, dass ich ihm das dann erkläre und sage, okay, das und das, ne? Also das ist dann schon einfacher für mich, das dann zu kommunizieren, was jetzt da gelaufen ist, will ich mal sagen. Deswegen war auch das, was ich am Anfang gesagt hatte, ist es definitiv eine Herausforderung, wenn man A, entweder sich mit seiner eigenen Hochsensibilität noch nicht so auseinandergesetzt hat oder eben selber normalsensibel ist, weil manche Sachen kann man dann einfach nicht so nachvollziehen. Und das ist dann auch gar nicht böse gemeint, sondern es ist einfach, weil man dann einfach anders ist und das anders empfindet.
Ja, definitiv. Und wie du sagtest, wenn man selber hochsensibel ist, hilft es, sich mit der Hochsensibilität auszukennen, also auch bei sich mal zu schauen. Und wir sprachen da ja auch schon über das Nervensystem. Und gleichzeitig gibt es da halt auch noch solche Themen wie Perfektionismus oder bin ich gut genug? Darf ich Sachen überhaupt anders machen und Grenzen setzen? Das sind ja auch ganz oft so Themen, die uns hochsensible Menschen bewegen, weil wir uns eben sehr lange angepasst haben und ja dachten, irgendwas ist falsch bei uns. Und dann landet man eben schnell im Perfektionismus, will immer alles richtig machen oder traut sich nicht, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Also auch da ist es immer ganz gut, nochmal hinzuschauen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch, also einerseits natürlich klar für einen selber gut ist, fürs Kind gut ist und gleichzeitig auch so den Alltag ein bisschen leichter dann macht, auch seinen Weg zu gehen, mit gerade mit dem hochsensiblen Kind, wenn man da so manche nicht ganz so hilfreichen Glaubenssätze sozusagen hinter sich lässt.
Das definitiv, ja. Das kann ich auch bestätigen.
Ja.
Definitiv, ja.
Wo wir gerade schon mal über das Nervensystem gesprochen haben, welche kleinen Rituale kannst du denn empfehlen, was man gut mit Kindern machen kann fürs Nervensystem? Vielleicht machst du ja auch was mit deiner Tochter, was du den Hörerinnen hier noch weitergeben kannst.
Ja, also wenn das Wetter passt, dann liebe ich Barfußlaufen. Und dann einfach mit den Kindern die Fragen zu stellen, wie fühlt sich das an? Ist jetzt der Boden weich? Ist er hart? Kalt oder warm? Dann machen wir meistens noch, was hörst du? Was siehst du? Was riechst du? Und also natürlich langsam hintereinander mit Barfußlaufen und so regulieren sich die Kinder langsam runter, weil der Fokus einfach auf eine bestimmte Sache gelegt wird. Also das ist eine Sache, die ich super gerne mache. Ansonsten finde ich auch eine Atemübung super. Allerdings ist es auch so, ich kenne auch Kinder, die brauchen Bewegung. Also bei denen ist es nicht so diese Regulation über das Barfußlaufen oder über Atemübung, sondern die brauchen einfach Bewegung. Die müssen sich abends, bevor es ins Bett geht, nochmal richtig auspowern, um nochmal diese komplette Energie loszuwerden, um dann runterzukommen. Weil es ist ja auch bei Hochsensiblen häufig so, dass die Schwierigkeiten haben können, in den Schlaf zu finden. Und vor allem bei Kindern, wenn der Tag sehr viele neue Sachen vielleicht hatte oder besonders aufregend gewesen ist, dann kann es ja auch sein, dass die Kinder länger brauchen, um dann abends einzuschlafen. Genau, und da kann es halt sowohl dieses Runterkommen und Ruhe helfen, als auch Bewegung. Weil ich glaube, viele werden das kennen, dass es dann immer heißt, ja, aber die Kinder müssen doch, bevor es ins Bett geht, runterkommen und zur Ruhe. Die können doch jetzt hier nicht noch durch die Wohnung rennen oder im Garten rumrennen. Und ja, aber häufig ist es genau das, was dann hilft, runterzukommen.
Ja, definitiv. Und ich muss sagen, ich kenne das auch als Erwachsener, beziehungsweise ich sage das auch immer im Coaching. Also was da hilft, ist immer unterschiedlich. Also ich biete zum Beispiel meinen Klientinnen auch immer verschiedene Methoden an und dann können die einfach ausprobieren im Laufe des Prozesses, während ich sie begleite, was funktioniert auch nicht. Für den einen sind es Atemübungen, für den anderen sind es Akupressurübungen, für den dritten sind es die Traumreisen. Und es ist total egal, was funktioniert. Und damit ist quasi das Ziel erreicht. Und es gibt aber eben auch, gerade wenn viele Reize reinkamen, dass man so sozusagen überstimuliert ist, übererregt ist, dass einfach zu viel Adrenalin im Körper ist und dann braucht man erst Bewegung. Also das kenne ich zum Beispiel auch und als Hochsensibler ist das ist gar nicht ungewöhnlich, dass wenn man super viel Stress hat und dann denkt man sich so, wie gesagt, ich kenne das von mir, dann lege ich mich auf der Couch und denke so, okay, jetzt entspanne ich mal eben kurz. Und dann merke ich aber schon, alles kribbelt, es geht überhaupt nicht und das ist so eine Unruhe. Und dann weiß ich, nee, okay, zu viel Adrenalin, dann gehe ich jetzt erst eine Runde mit dem Hund spazieren. Und danach ist es dann schon viel besser. Also da für sich zu schauen, ne, was funktioniert, was hilft und immer im Hinterkopf haben, manchmal braucht es erstmal noch Bewegung oder so ausschütteln, ausschlenkern, kann auch wahnsinnig wohltuend sein. Ja, genau. Jetzt ist ja dein Buch auch schon ein bisschen, ich weiß gar nicht, wann wurde es genau veröffentlicht, dein Buch?
Am 29. September diesen Jahres.
Diesen Jahres. Hast du denn schon Rückmeldungen bekommen von Eltern, die sich das gekauft haben und gesagt haben, oh, das war jetzt hilfreich.
Ja, also die Rückmeldung, ich bin auch, wenn ich dann mal eine Nachricht bekomme zum Thema, zum Buch, bin ich immer sehr gerührt. Wenn dann zum Beispiel kommt, wir haben das Buch gleich mehrfach lesen müssen, das kommt sonst bei meinem Kind nicht so häufig vor. Oder das, was du auch gesagt hast, dass es halt so alltagstauglich ist und dass es wirklich die Kinder sich wiederfinden konnten, dass man, dass sie mit den Kindern über die Emotionen dann auch sprechen konnten. Also das ist wirklich, also quasi das, was ich mir bei dem Buch gedacht habe, dann auch wirklich so ankommt und so auch umgesetzt werden kann. Weil das ist auf jeden Fall was, was mich gleichzeitig auch noch sehr freut, dass so die Rückmeldungen, was so die Haptik des Buchs angeht und die Qualität des Buchs auch so positiv sind. Also, dass man es wirklich nicht unterscheiden kann zu einem Buch, was in einem Verlag veröffentlicht wurde. Ich habe das in einer Druckerei in Österreich drucken lassen, die auch nachhaltig drucken. Also das war auch was, was mir wichtig ist, dass das Buch, wenn das in den Kinderhänden ist, frei von irgendwelchen Schadstoffen ist. Und also das sind so Rückmeldungen, wo ich mich sehr freue, oder Leute, die das dann weiterempfehlen und sagen, ich habe es schon weiterempfohlen, ich möchte es verschenken, weil es mir so gut gefallen hat.
Genau. Toll. Und ich kann es wirklich bestätigen. Ich finde auch, also ich hatte es ja jetzt digital vorliegen. Es ist einfach so wundervoll illustriert auch. Also es macht richtig Spaß, sich das anzuschauen. Und man sieht auch einfach mit, ja, wie viel Liebe und so mit Blick auf Details das Ganze visuell umgesetzt wurde, und gleichzeitig von der Sprache her kann man das so gut aufnehmen. Also ist wirklich ganz wunderbar geworden.
Ja, vielen Dank. Ja, mit meiner Illustratorin, mit der Theresa, bin ich auch wirklich super glücklich, dass ich die gefunden habe, dass die einfach, ja, die Vorstellung, die ich so hatte, dass wir die so gemeinsam umsetzen konnten, sie so ihre Erfahrung und dann das Zeichnerische mit eingebracht hat. Also ich bin mit der Umsetzung auch super zufrieden. Also insofern vielen Dank für das Feedback.
Ja, also da hat sich ja dein Weg zur Berufung gleich doppelt und dreifach gelohnt, ne? Für dich und für die Welt, für die Kinder. Total schön. Ja, magst du vielleicht abschließend nochmal so deinen wertvollsten Tipp für Eltern hochsensibler Kinder geben und vielleicht auch einen für die Kinder selbst?
Ja, also an die Eltern gerichtet, das ist ja auch das, was mir mit dem Buch so wichtig ist. Nehmt die Wahrnehmung und Gefühle eurer Kinder ernst. Selbst wenn ihr manche Sachen vielleicht anders empfindet oder es nicht so nachvollziehen könnt, begleitet euer Kind, denn es lohnt sich definitiv. Und an die Kinder selber gerichtet, ist so mein größter Appell: Ihr seid genau richtig, so wie ihr seid. Und geht euren Weg, unabhängig, was andere von euch denken, und sucht euren eigenen Weg. Und sucht euch vor allem Menschen, die euch so schätzen, wie ihr seid.
Ja, ganz, ganz wichtig. Ja. Ach, das, da geht mein Herz richtig auf, wenn ich so denke, so dieses eine, so, ne, dieses, du bist richtig so, wie du bist, und gleichzeitig auch such dir auch Menschen, die dich nicht verbiegen wollen, sondern such dir die Menschen, die dich genauso haben wollen, wie du bist, und alle anderen, die können sich jemand anders suchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, sehr schön. Genau. Vielen Dank. Wo kann ich denn dein Buch kaufen? Also wenn jetzt Hörerinnen das kaufen möchten, wo kriegen die das?
Ja, also aktuell kann man das auf meiner Homepage kaufen, www.tausendfühler-verlag.de. Und wer seine Buchhandlung unterstützen möchte, kann es auch gerne in der Buchhandlung bestellen. Ich bin auch im VLB gelistet, das ist auch kein Problem. Genau.
Ach,
das sind die Wege, die im Moment möglich sind. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn Menschen, die jetzt zuhören, neugierig geworden sind auf das Buch.
Ja, ich werde den Link auf jeden Fall auch in den Text unter die Podcast-Folge setzen, sodass man dann direkt zu dir findet. Super. Liebe Inga, ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst. Es war super spannend und ich hoffe auch, dass es super hilfreich war für Eltern hochsensibler Kinder. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, ich hoffe, dass dieses Gespräch dir gute neue Impulse geschenkt hat für dein Kind und vielleicht auch für dich selbst. Wie gesagt, also gerade hochsensible Mütter oder Väter vergessen auch oft, wie wichtig es ist, bei sich selber mal zu schauen und auch auf die eigene Regulation, also Stressregulation und auf die Selbstfürsorge im Alltag zu achten. Denn ja, alles beginnt sozusagen bei dir. Und wenn du merkst, dass dich Hochsensibilität im Alltag, im Job oder in der Familie manchmal herausfordert, dann melde dich sehr gerne. Ich begleite dich auch gerne ein Stück, damit du deine Hochsensibilität besser verstehst oder auch dann gemeinsam mit deinem Kind leben kannst. Wenn du spürst, ich möchte die Hochsensibilität nicht länger alleine bearbeiten sozusagen, dann findest du den Link zu meinen Angeboten in dem Text zu dieser Folge. Ich danke dir sehr für deine Zeit und freue mich, wenn du hier ganz bald wieder einschaltest bei der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, pass gut auf dich auf und lebe deine sanfte Stärke. Bis ganz bald, deine Lisa.